Wir schreiben heute weiter Musikgeschichte. Wir sind im zweiten Teil unseres Podcasts mit Eberhard Schöner, dem deutschen Komponisten und Dirigenten, der als erster auf abenteuerliche Weise den Moog-Synthesizer nach Europa gebracht hat. Wie er das gemacht hat, was das mit den Beatles zu tun hat und überhaupt, was für ein abgefahrenes Instrument dieser Moog-Synthesizer ist, das könnt ihr im ersten Teil hören. Flo Scheirer ist bei mir wieder zu Gast. Du warst bei Eberhard Schöner und seiner Frau Steffi bei denen zu Hause. Was werden wir heute hören? Bei welcher Zeit setzen wir ein?
Wir setzen da ein, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, nämlich am Anfang von den 70er Jahren. Und wir werden gleich hören, wie durch diesen Moog zwei Welten zueinander finden, die eigentlich nie füreinander bestimmt waren, nämlich Hardrock und Klassik. Und dann werde ich dir im Laufe der Sendung erzählen, welche weiteren Weltstars unglaublicherweise bei Steffi und Eberhard gewohnt haben. Ich verrat's noch nicht, weil du wirst echt staunen, wer da zwischen Kuhstall und Bäcker da in der Gegend rumgelaufen ist.
Okay, bin gespannt, welche Namen du nachher noch droppst. Hey, ich bin Ann-Kathrin Mittelstraß und ihr hört den Podcast Die Sache ist die. Da werde ich jede Woche von Reporterinnen und Reportern mit einem anderen Gegenstand überrascht. Und im Laufe der Folge klären wir dann, welche Geschichte hinter dieser Sache steckt. Heute ist BR-Reporter Florian Scheirer bei mir zu Gast und wir sprechen über einen Synthesizer, der Musikgeschichte geschrieben hat. Was ihr hier hört, ist aber Teil 2. Weil wir haben beim letzten Mal festgestellt, über diesen Moog 3P-Synthesizer gibt es so viel zu erzählen, dass wir unbedingt eine Fortsetzung brauchen. Wenn ihr also Teil 1 nicht kennt, dann solltet ihr zuerst den anhören. Dort erfahrt ihr nämlich, wie der Münchner Musiker, Komponist und Dirigent Eberhard Schöner und seine Frau Steffi Schöner, wie die diesen Synthesizer 1969 bei Bob Moog in den USA gekauft haben. Das heißt, sie waren die Besitzer des ersten Moogs in Deutschland. Ich kenne also diesmal den Gegenstand schon, aber wie die Geschichte weitergeht, das weiß ich so wenig wie ihr. Als letztes haben wir gehört, dass Eberhard Schöner Anfang der 70er Jahre John Lord von Deep Purple kennenlernt.
Erstmal war es so, dass Eberhard Schöner aus der Klassik kommt und mit Rockmusikern überhaupt nichts anfangen konnte und Deep Purple auch gar nicht kannte, obwohl die super bekannt waren in der Zeit. Also wir sind hier Anfang der 70er Jahre. Und dann lernt er den aber kennen und stellt fest, John Lord, der Keyboarder oder eigentlich Orgelspieler von Deep Purple und er, die haben Gemeinsamkeiten, weil John Lord kommt aus der Kirchenmusik. Und dann sagen die so, hey, lass uns doch ein Stück zusammenschreiben. Und Auslöser für dieses Stück und für diese Veranstaltung war mal wieder
der Bayerische Rundfunk.
Der Bayerische Rundfunk, genau. Es ging nämlich um den Prix Jeunesse, das ist so ein Kinder-Jugend-Fernsehpreis. Und da hat Eberhard Schöner eine Anfrage bekommen.
Ob ich was machen könnte mit dem Jugendsinfonieorchester im Herkulesaal. Dann habe ich gesagt, ja, das kann man schon, aber ich hätte eine Band getroffen und Prix Jeunesse ist ja für junge Leute und was ich mache ist Klassik. Warum soll ich nicht was für euch schreiben? Und dann haben die gesagt, ja, wenn sie sich das trauen und machen wollen. Naja, und dann habe ich mit dem John Windows gemacht. Und das haben wir live über 20 europäische Länder übertragen aus dem Herkulesaal.
Die haben extra für diesen Prix Jeunesse ein Stück zusammen komponiert, Windows.
Ja, sogar nicht nur eins. Mhm. Also Windows ist das Hauptstück. Das dauert über 30 Minuten. Oh, okay. Dann gab es irgendwie noch eine Variante auf eine Bachfuge oder so, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich glaube, ich war zweimal im Herkulesaal. Ich glaube, einmal bei Adam Green, also diesen wunderschönen Saal in München. Eine der schönsten Konzert-Locations, sage ich jetzt mal.
Ja. Also es ist in der Residenz und es ist sehr streng. Es ist
mit so Säulen,
viel Marmor. Hinten ist eine große Orgel an der Wand und gilt als der bestklingendste Konzertsaal in München. Aber halt total Klassik, total Oldschool. Rockmusiker da drin sehen komisch aus. Und man kann sich dieses Konzert, was damals im Fernsehen übertragen wurde, tatsächlich auch auf YouTube noch anschauen. Also wer Lust hat, ist es wirklich ein tolles Dokument. Also man sieht Eberhard Schöner mit seinen großen, der hat so schwarze Haare, der dirigiert sein Jugendsymphonieorchester. Volle Besetzung, Streicher, Pauken und so weiter. Klassische Sänger, mehrere, die auf Englisch, Deutsch und Italienisch singen. Dann John Lord natürlich an der Orgel. Dann Pete York, sein Drummer, der früher bei der Spencer Davis Group gespielt hat, give me some love, mhm. der wird sein Standard-Drummer, wir werden noch ein paar Mal von dem hören, der ist natürlich mit dabei. Dann zwei Hardrock-Sänger, nämlich Glenn Hughes, Bassist und Sänger bei Deep Purple, später Sänger von Black Sabbath.
Ah, das schon.
Also lustige Mischung. Und David Coverdale, auch von Deep Purple und auch damals Sänger. Und der hat 1978 Whitesnake gegründet. Here I go again on my own.
Ja, den kennt man.
Also so Bluesrock, ich finde es schrecklich, aber unglaublich erfolgreich. Also die sind da alle im Herkulessaal.
Mit einem Jugendorchester auch noch, oder was?
Ja, mit einem kompletten Orchester. Und vorne steht Eberhard Schöner und im Publikum alle Leute im Anzug, Würdenträger, offizielles Event und so ältere Leute natürlich auch, die so in so einem Klassik-Konzert halt sitzen. Ja, und dann geht's los.
Ich sehe von meinem inneren Auge lauter konsternierte Gesichter im Publikum, oder? Also ich meine, das fängt an mit so einem hysterisch fast ein bisschen. Fast wie ein Autounfall oder sowas. Wie ist das angekommen?
Ja, also die Leute haben sich zum Teil, das kann man auch bei dieser Aufnahme sehen, wirklich die Ohren zugehalten, weil das auch so laut war. Es sind auch ein paar Leute gegangen. Es war tatsächlich eine total wilde Mischung aus ja, moderner Klassik, dann wird es plötzlich sehr harmonisch, dann jetzt, wir haben es jetzt gerade gehört, John Lord fängt dann an Orgel zu spielen, dann ist es so ein bisschen bluesig.
Und mittendrin der Synthesizer.
Genau, und mittendrin direkt vorm Eberhard steht unser Moog. Da geht er dann auch mal runter von seinem Dirigentenpult und dreht da irgendwie so rum und dann kommen halt die Moog-Sounds und das hat dem Ganzen halt irgendwie da jetzt noch die Krone aufgesetzt der außerirdischen völligen Ungewohnheit. Weil man wusste in diesem Kontext auch nicht, ja, ist das jetzt ein klassisches Instrument? Gehört das jetzt zu dem Klassikteil oder ist es ein Rockinstrument? Das war sozusagen das Bindeglied zwischen diesen beiden Teilen.
Okay, also wir haben dann einen, sag ich mal, einen Eklat in der Musikszene sozusagen ausgelöst durch Eberhard Schöner.
Ja, im Saal schon, aber
am nächsten Tag hatten wir, ich glaube, 6 oder 8 goldene Platten weltweit, weil das wurde international gesendet. Das war also unglaublich. Und die Schallplattenfirma ist verrückt geworden, fast nicht über diesen Erfolg. Und wir wurden Freunde.
Er meint John Lord und er wurden
okay,
Freunde.
Okay, aber was heißt goldene Platten? Wurde das dann verkauft auch, oder wie?
Das wurde veröffentlicht und ja, das hat natürlich total polarisiert. Die einen fanden es schrecklich und die anderen fanden es halt super innovativ.
Und wie ist es dann weitergegangen? Also hat es dann quasi Schule gemacht? Also wurden die angefragt, das irgendwie fortzuführen, noch mehr zu komponieren?
Ja, und von wem wurden sie angefragt?
Vom Bayerischen Rundfunk.
Genau, also Eberhard Schöner und John Lord haben dann die Reihe Rock Meets Classic gegründet. Und das die gab es über viele Jahre veranstaltet vom Bayerischen Rundfunk.
Das ist ja witzig. Also ich glaube, das war mir schon ein Begriff, Rock Meets Classic, aber ich hätte nie gedacht, dass das darauf zurückzuführen ist.
Ja, ich habe da noch so eine Art Trailer gefunden aus der Zeit. Da kann man mal ein bisschen was hören, wie das so klang. Es fängt an mit dem Moog und den Tölzer Knaben.
Hier aber auch wie außerirdische Klingen. Ja, es klingt ein bisschen gruselig.
Das war halt irgendwie der neue heiße Scheiß. Alles übrigens aufgeführt und aufgenommen da unten in den Orchesterstudios, also 4 Stocke unter uns, wo immer das Puls-Festival stattfindet.
Das ist interessant. In den schönen, edlen, holzgetäfelten Studios. Ja?
Genau. Super. Und das war eben so spannend, weil da passiert was in dieser Zeit und dieser Moog ist da dabei und der ist Teil davon.
Darf ich nochmal fragen, also wir reden die ganze Zeit über diesen Moog-Synthesizer, den Eberhard Schöner auf absurden, irrwitzigen Wegen aus den USA nach Deutschland geholt hat. Ist es immer noch dieser Synthesizer, der ja auch mal quasi den Beatles gehört hat vorher? Also es ist immer noch dasselbe Gerät, über das wir hier sprechen?
Wir reden in diesen beiden Folgen nur von einem einzigen Moog. Eine Moog 3P für Portable, wenn man den in Kisten rumtangelt.
Und wir sagen immer Moog, Andere sagen auch Moog, aber man kann so ein bisschen beides sagen, oder?
Die Frage wird öfter gestellt, wie spricht man das denn jetzt eigentlich richtig aus, das Gerät und den Menschen, der das gebaut hat? Und da gibt es tatsächlich eine Aufnahme von Bob Moog, was er dazu sagt.
It's originally a Dutch name, and in Holland you would pronounce it Moog. Now that's a little bit too much to expect people to do here. In Germany, it's a fairly common name, and there it's pronounced Moog. In Great Britain, English-speaking countries, people see the double O and they say Moog. I just happen to like the sound of Moog better than Moog. So my wife at the time and I, back when we were first married, decided to go for the Moog.
Also deswegen sage ich die ganze Zeit Moog, weil Bob Moog es halt gefallen würde. Genau. Er lebt ja nicht mehr, aber...
Aber wir bleiben einfach hier jetzt auch bei Moog, weil es geht ja auch schließlich um Eberhard Schöner, der ja auch Deutsch ist, den du besucht hast, da in der Nähe von Miesbach, wo er lebt und der dir seine Geschichte erzählt hat. Flo, du hast schon gesagt, die Musikgeschichte, die dieses Gerät geschrieben hat, geht weiter.
Ja, dieses Gerät verkörpert einfach die Moderne, die Zukunft, die Avantgarde. Es wird Teil der Weltausstellung in Osaka als Teil der zeitgenössischen Musik. Mit dem Moog wurde die erste rein elektronische Meditationsplatte, hat Eberhard Schöner damit aufgenommen. Also fast schon so New Age-Vorläufer. Ja, und jetzt kommt das nächste Thema, was auch in der Zeit aufkam. Weltmusik.
Dann waren wir auf Bali. Mit dem Moog.
Mit dem Moog.
Ja, ja, mit dem Moog. Jetzt waren wir...
Aber warum?
Weil ich mit den Balinesen zusammen musizieren wollte.
Welche Balinesen? Das war einfach so eine Idee, oder?
Ich war auf Bali mit Johannes Schaaf und Theo Meyer. Theo Meyer war ein berühmter Maler. Und die haben gesagt, ey, du bist immer so interessiert an Neuem, komm doch mal mit nach Bali. Da gibt es Gamelan. Das musst du hören. Vielleicht kannst du was machen.
Wir haben ja gerade noch die Steffi Schöner gehört, die
seine Frau.
Seine Frau, ganz lustig, wie sie immer so von hinten ein bisschen rein irgendwie gerätscht und ihn so quasi ergänzt. Okay, also wir sind jetzt mit denen zusammen auf Bali.
Kennst du Gamelan-Musik? Okay, wir hören mal was an. Also... Es sind oft große Orchester mit vielen, vielen Musikern und was da so bing, bing, bing macht, das sind so Art Bronze-Gongs, die stehen auf so Gestellen und dann kommen noch so Xylophone aus Metall dazu und eben manchmal auch Trommel und Flöte. Das ist jetzt vom internationalen Gamelan Musikfestival in München 2018 vom BR aufgenommen.
Und da kommt doch ein Synthesizer rein dann, oder was, in diese Musik?
Als allererstes fliegt er erstmal ohne Synthesizer hin.
War ich jedenfalls dort. Bei dem Agung Raka, ein Fürst, Agung Raka ist er. Und dann habe ich gesagt, kann ich mal was hören? Das sind 40 Musiker gewesen. Dann sagt er, ja, gerne. Dann haben die sich hingesetzt und haben 8 Stunden gespielt.
8 Stunden am Stück. Der hat gesagt, spielt mir kurz was vor. Und die haben 8 Stunden gespielt, um Gottes Willen.
Ja, wer hat sich's angehört?
Das war nachts. Und ich habe gewusst... Wenn ich jetzt aufstehe, ist alles kaputt. Nach 8 Stunden kam der Fürst zu mir und sagte, du bist der erste Fremde, der 8 Stunden Gamelan gehört hat. Wir machen alles, was du willst.
Okay. Ja, manchmal muss man ein bisschen hartnäckig sein, um zu kriegen, was man will. Aber okay, was wollte er? Er wollte unbedingt seinen Moog-Synthesizer mit der Gamelan-Musik irgendwie verschmelzt, oder wie?
Genau.
Dann habe ich gesagt, gut. Ich habe so ein elektronisches Instrument, das bringe ich ja, vielleicht können wir mal was zusammen machen. Dann habe ich meinen Moog mit nach Bali genommen und Pete York und noch von der EMI Elektrole, den Cheftonmeister. Wir hatten 24 Kisten dabei, die waren durchnummeriert, kann ich mich erinnern. Kurz und dann waren wir dort bei dem Agung Raka, da gab es aber keinen Strom. Jetzt saß ich da mit meinem Moog und dachte, ja, was mache ich jetzt? Habe ich nicht dran gedacht. Und dann bin ich ins Bali Beach Hotel gegangen. Das war damals das einzige große internationale Hotel. Habe gesagt, ob ich dort Aufnahmen machen könnte. Dann haben die gesagt, ja klar.
Super, oder? Mist, kein Strom.
Okay. Das hat er sich ein bisschen anders vorgestellt.
Komm mal. Ja, und wenn man das so hört, dann, weiß heute ja. fliegt man halt mal nach Bali, ja, für eine Woche. Das war einfach eine andere Zeit.
Ja, natürlich, das war auch eine andere Zeit, weil die Plattenfirma alles gezahlt hat, denke ich mir gerade. Das waren echt noch die guten alten Zeiten der Musikindustrie, oder?
Ja.
Also allein das alles zu verschiffen, ist da irre.
Crazy. Heute würde man sagen, ich schicke dir einen Pfeil, du spielst drauf, genau. schickst es zurück und wir basteln das hier irgendwo zusammen.
Am Laptop, nee, genau.
Da musste man in echt hin und das Produkt ist ein Album und auch ein Film. Mhm. Und dieser Film zeigt ganz gut, Eberhard Schöner versucht, die indonesischen Musiker zu dirigieren. Die wissen überhaupt nicht da mit den Fingern, was er da macht. Nebendran steht eben Pete York mit seinem Drumset. Die haben sowas noch nie gesehen. Die singen dann auch dazu und spielen dann auch dazu. Und das war eben damals ganz neu. Willst du mal was hören?
Ja, bitte, unbedingt. Das war der Mut gerade, ne?
Genau.
Ja, genau.
Es kommen gleich noch so Vocals dazu. Das finde ich eine echt richtig gute Nummer auf der Platte. Ja. Heißt Ketyak. Bali Agung heißt das Album.
Du musst nochmal sagen, in welchem Jahr sind wir jetzt gerade? Weil das klingt ja wahnsinnig modern. Das ist ja, könnte ja Global Pop von heute sein.
Also das Album ist 1976 entstanden, ist aber nur das erste von mehreren. Denn Eberhard Schöner ist dann 20 Jahre lang regelmäßig dahin gefahren und hat sofort angefangen, balinesische Musiker nach Deutschland einzuladen. Weil er gesagt hat, das ist so toll und spannend, das müssen die Leute hier kennenlernen. Also wenn ich dann hier lese, internationales Gamelan Musikfestival in München 2018, dann ist das mit Sicherheit auch ein Ergebnis von Eberhard Schöners Bemühen, diese Musiker.
Pionierarbeiter,
ja, genau.
quasi.
Mhm. Und alles wieder um diesen Moog rum.
Also ich merke gerade, der Moog war irgendwie so ein Werkzeug der auch Völkerverständigung und des kulturellen Austauschs in gewisser Weise.
Ja, und du hast ja schon gesagt, Beatles, Deep Purple, Whitesnake, Black Sabbath, klassische Orchester.
Gamelan.
Gamelan, Bali und, ja, Tölzer Knabenchor natürlich auch aus Miesbach. Was da alles zusammenkommt.
Wahnsinn.
Ja, alles um dieses Gerät rum.
Mhm.
Und auch den nächsten Track, den ich dir vorspiele, wirst du sofort dir denken, Mensch, das habe ich doch mal gehört, aber irgendwie in den 90ern, ist aber von 1977.
Es ist so ein bisschen Techno mit Knabenchor, oder wie?
Genau.
Von 1976 auch.
77.
77. Abgefahren.
Irre, gell? Finde ich einen super geilen Track.
Ja.
Und da sind zwei ganz wichtige Sachen drauf zu hören. Was du da im Hintergrund hörst, das hat Eberhard Schöner den Black-and-Decker-Effekt genannt.
Black-and-Decker.
Black-and-Decker-Effekt, das checkt man erst nicht. Kurz zur Erklärung, dieser Moog Modular 3P, der besteht eigentlich nur aus drei Teilen. Wenn man jetzt aber die Fotos sieht und so, dann ist da immer noch ein vierter Kasten dabei. Denn Eberhard Schöner hat auch noch einen Sequencer dazu gekauft. Und ein Sequencer ist ein Gerät, was eine spezielle Sequenz sozusagen im Loop immer wieder abspielt. Heute easy mit einem Computer, damals ganz schön kompliziertes Gerät, ist auch so ein großer Kasten. Und mit Hilfe dieses Sequencers hat er es geschafft, den Moog so in so ein Rattern zu bringen, wie wir es jetzt gerade gehört haben, so dacker, dacker, dacker. Und er hat es den Black-and-Decker-Effekt genannt, weil es damals diese Werbung gab, die so klang.
Nur von Black-and-Decker.
Black-and-Decker. Kannst du dich erinnern?
Wie alt müsste ich dafür sein, um mich daran zu erinnern? Nein, ich kenne es nicht.
Black-and-Decker ist so ein Hersteller von so Heimwerkergeräten.
Ah, okay.
Und dieses Black-and-Decker, so hat er den Effekt genannt, weil er es geschafft hat, den Moog so klingen zu lassen.
Okay, das war das eine, was wir rausgehört haben. Was war das andere Besondere?
Also, da kommt plötzlich wieder John Lord, den wir fast schon wieder vergessen hatten. Von Deep Purple kommt wieder ins Spiel, weil der hat mit Eberhard Schöner mehrere Platten aufgenommen. Und bei einer dieser Aufnahmen ist er diesem Gitarristen begegnet.
Und dann habe ich mit dem John Lord eine Platte gemacht, mit Orchester auch. Und da sah so ein kleiner Gitarrist und sagte, hast du nicht einen Job für mich? Also da war auch das Orchester dann. Da habe ich gesagt, ja, was machst du? Da sagt er, ja, ich war früher bei den Animals. Und ich bin klassisch ausgebildet, habe aber keine Arbeit. Naja, und dann kam der Andy hierher, Andy Summers.
Andy Summers, der Name rings a bell, aber ich weiß nicht genau, der war von den Animals, woher kennen wir ihn noch?
Okay, wenn du nicht gleich drauf kommst, dann hören wir gleich den nächsten Ton dazu noch.
Und der sagte eines Tages zu mir, Ebi, ich hätte noch einen sehr guten Schlagzeuger. habe ich gesagt, ja, ich kann hier mal warum. Ja, komm. Das war Stuart Copeland. Und der sagte dann, du, wir haben noch einen Bassisten, also kein Sänger. Wir haben einen Bassisten. Und dieser Bassist kann auch ein bisschen singen, aber eigentlich, Bassist, dann habe ich gesagt, auch komm.
Und das war natürlich Sting, der Bassist.
Das war Sting.
Nicht dein Ernst, was?
Ja.
Das gibt's ja nicht.
Police gab es damals noch nicht, ja, aber
Sting gab es schon.
Ja, Sting gab es und Stuart Copeland wurde dann Drummer von Police und Andy Summers Gitarrist von Police. Aber da gab es die noch gar nicht.
Also es gibt quasi Police vielleicht nur dank Eberhard Schöner.
Oder dank des Moogs.
Oder so, oder dank des Moogs natürlich.
Es war nämlich tatsächlich so, dass der eine Show geplant hat. Ja, für die hat er Musiker gebracht. Die Show hat im Zentrum den Moog. Den spielt Eberhard Schöner und ja, Stuart Copeland ist Drummer, Sting Bassist und Andy Summers spielt Gitarre. Die Show war super, super erfolgreich.
Wo war das?
Hier im Zirkus Krone um die Ecke hat es stattgefunden, aber die sind dann durch Deutschland getourt, da sind dann so 4.000, 5.000 Leute gekommen. Dann hat er gesagt, ja gut, dann nehme ich doch den Tölzer Knabenchor auch noch mit, dann ist der auch noch mitgekommen und geht dann mit auf Tour.
Wie abgefahren.
Und der Moog im Zentrum. Das war Anfang 1977. Und hat mir dann gesagt, ja, da wo du jetzt gerade sitzt, da saß Sting immer. Der hat hier anderthalb Jahre gewohnt.
Bei ihm?
Ja.
Zu Hause?
Im Studio, im Miesbach.
Nicht
am Starnberg.
Ernst? Ja. Der Sting, wir reden tatsächlich über den Sting.
Ja, genau.
Also, keine Ahnung, wenn man in Miesbach irgendwie zum Bäcker gegangen ist, Semmeln holen, dann ne, hat man vielleicht Sting gesehen in der Schlange.
Genau. Später, als der berühmt war, haben die Nachbarn den Eberhard dann nach dem Sting gefragt.
Traudel, eine gute Freundin von der Steffi, von meiner Frau. Und die alte Obermeier vor allem, die Mutter von ihr noch, sagte, warum kommt denn das Sting wieder? Da habe ich gesagt, Frau Obermeier, der Sting, das ist ein Weltstar. Ach so, ist ein Weltstar. Da habe ich gesagt, ja, der kommt irgendwann auch her. Und als er kam, habe ich gesagt, du Sting, geh doch mal rauchen, sag guten Tag. Die freut sich wahnsinnig. Da ist ein Stallgang, habe ich gesagt, grüß dich.
Der hat nicht gesagt, Christi. Vielleicht hat er es gelernt.
Vielleicht hat er es gesagt, warum nicht?
Aber damals reden wir noch nicht von Sting, dem Weltstar, sondern von Sting, dem Bassisten. Und wir gehen jetzt nochmal zurück ins Jahr 1977.
Sicher. Dann waren die in München bei uns in der Wohnung. Und dann hat der Sting irgendwann so gesungen, so vor sich hingesungen. Und dann habe ich gesagt, Sting, du bist ja ein unglaublich guter Sänger. Und er sagte, ja, aber du singst falsch. Du singst tief. Du musst ganz hoch singen. Das kannst du, ich habe es gehört. Da sagte er, ja, aber das kann man doch nicht machen. Ich sage, doch, das ist so eine Falsettstimme. Roxanne.
Also das ist nicht dein Ernst. Also ich meine, Schöner bringt quasi Police zusammen und bringt Sting dann überhaupt dazu zu singen und auch noch hoch zu singen.
Der Eberhard Schöner hat mir das bei meinem Besuch da am Stadelberg, glaube ich, dreimal erzählt, dass er Sting dazu gebracht hat. Da
kann man auch drauf stolz sein.
Hoch
absolut.
Zu singen, ja. Und Sting war so besessen von diesem Roxanne, dass er, wenn die da als Vorband aufgetreten ist, überhaupt gar nicht mehr aufgehört hat, Roxanne zu singen, bis es denen wirklich auf die Nerven gegangen ist.
Und Steffi hat einmal mitgerechnet, wie oft hat er Roxanne?
38.
38 Mal Roxanne, das war meine Vorband.
War mir ein Rätsel, wie man sowas machen kann. Ich dachte immer, der spinnt.
Haben gesagt, aufhören.
Ja.
Und der Sting hat Roxanne immer wieder... Da wollte, dass das erfolgreich wird, nicht? Und ich stand da mit meinem Orchester. Ich hatte Orchester. Und die standen da und der brüllte Roxanne bis zum Wahnsinn werden. Und dann kam ich, und das war das Witzige noch, das weiß ich, in Düsseldorf, da waren so 3.000, 4.000 Leute, kamen da. Und ich ging in den Saal rein, um so mich ein bisschen zu orientieren. Und da waren auf jedem Sitz Zettel Roxanne. Hatte das Ding, diese 3.000 Sitze mit Roxanne.
Er wollte wirklich ein Weltstar werden.
Er wollte Star werden.
Okay, also wir merken da, das Ding wollte nicht für immer Bassist bleiben, sondern er wollte schon nach vorne mit seiner Roxanne und wollte ein Star werden, oder? Hat er dann zu der Zeit dann auch schnell geklappt, oder?
Er hat es auch genauso zu Eberhard Schöner gesagt. Eberhard, ich werde ein Weltstar.
Das schon.
Und hat geklappt.
Hat geklappt. Man muss ja nur an sich glauben.
Und das, also jetzt nochmal zum zeitlichen Ablauf, ne? 1977 hat dann auch Police das erste Konzert im August. Sie gehen aber dann 1978 auch nochmal mit Eberhard Schöner auf diese Video Magic Laser Tour. Und ein Track davon, der hat mir echt besonders gut gefallen. Hören wir mal rein.
Also hier sind wir jetzt schon wieder beim Techno angekommen, oder?
Ja, voll. Da ist der Black & Decker Effekt wieder. Ja. Decker, 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 Decker. Und Andy Summers an der Gitarre. Mhm. Und dann wird dieser Moog-Sound eigentlich so moduliert. Ne? Der Moog hat so Filter. Und dann eigentlich wie beim Techno-Track.
Und wer singt? Wer ist die Stimme?
Sting natürlich.
Das Sting. Ja, da singt er noch nicht hoch.
Das kommt noch.
Das kommt noch. Ja. Okay, also ich muss noch mal kurz hier zusammenfassen. Also wir haben ja angefangen bei John Lord und Deep Purple und Rock meets Classic. Dann waren wir noch mal in Bali mit der Gamelan-Musik. Dann kam schon irgendwie so die Backing-Band sozusagen, also mit den zukünftigen Police. Und jetzt sind wir gerade so ein bisschen Zeuge, wie Sting zu sich findet und zu seiner hohen Stimme und auf dem Weg ist zum Megastar.
Und was in der Zeit
und
dann...
Und die Klammer ist Eberhard Schöner in gewisser Weise und der Moog.
Genau, also der Moog und sein Herrchen Eberhard Schöner, die zusammen haben irgendwie ja, Leute und Ideen wie so ein Magnet angezogen. Mhm. Aber was interessant ist, wir reden ja die ganze Zeit hier über jemanden, der unglaublich viel Musik beeinflusst hat, Musikgeschichte geschrieben hat.
Aber man kennt ihn nicht.
Und also, man kennt ihn nicht.
Nee. Also bevor du mir zum ersten Mal von Eberhard Schöner erzählt hast, hatte ich keine Ahnung, wer Eberhard Schöner ist. Also das ist interessant, ja.
Das ist oft so bei den Pionieren, wie in der Grundlagenforschung, in der Biologie oder sowas. Derjenige, der dann nachher das geile Produkt entwickelt, was sich super verkauft, ist vielleicht jemand anders. Und hier ist es auch so. Es gab in der Zeit, Ende der 70er Jahre, in Berlin David Bowie und Brian Eno. Mhm. Die wollten den Sound der Zukunft finden. Und es gab auch in München jemand, der den Sound der Zukunft finden wollte. Und das war Giorgio Moroder, zusammen mit Pete Bellotti.
Da hat Pete und ich eben überlegt, wie man ein Konzeptalbum machen kann mit den Sounds von den 50er, 60er, 70er und dann, wie könnte eben ein Lied der Zukunft aussehen.
Genau, ein Lied der Zukunft. Also Giorgio Moroder ist in seinen Musicland-Studios im Arabella Park, sucht den Sound der Zukunft und zu wem geht er?
Zu Eberhard Schöner.
Ich hatte ja den Moog in München mit dem Herrn Wedel. Und der Moroder hatte erfahren, weil der war ja rief mich an, ich kannte den gar nicht, und sagte, ob er mal kommen darf und sich mal diesen Moog anschauen. Da gäbe es so Klänge, die wären doch ganz interessant. Und ich sagte, ja, natürlich, ist er gekommen. Und da war auch der Wedel, der Robert Wedel. Der war ja der, der eigentlich den Moog bedienen konnte. Da sagte der Moroder zu mir, ich würde sie mieten. Da habe ich gesagt, wenn jemand mietet, dann würde ich sie mieten, aber nicht sie mich. Sie können aber den Wedel mieten, weil ich brauchte Geld für ihn. Und dann habe ich gesagt, Herr Wedel, würden Sie bei Herrn Moroder mal Sounds machen? Und sagte er, ja, gerne. Und dann hat er das gemacht. Wo die Studios von Moroder waren, da in dem Hochhaus.
Musicland-Studio.
Musicland.
Und was für Sounds waren das dann?
Ja, das waren natürlich die Sounds, die...
Für die man Moroder kennt.
Ja, nicht nur Moroder kennt, sondern die Eberhard Schöner mit dem Robert Wedel über viele Jahre an dem Moog entwickelt hatte. Ah. Also Stichwort Black & Decker. Die hat er eben vorgespielt. Mhm. So, und dann ist dieser Song draus entstanden. Du hörst es sofort.
Ich dachte schon, bei Black & Decker, ich dachte mir, ich kenne es irgendwoher. Jetzt gibt es alles Sinn, ja.
Und die Ähnlichkeit ist doch frappierend.
Total.
Zwischen Why Don't You Answer oder auch Falling in Trance und diesem Background-Sound. Mhm. Also, es ist I Feel Love von Giorgio Moroder 1978 mit Donna Summers an den Vocals.
Ja.
Und es gibt wohl wenig Songs, wo man sagt, die waren so einflussreich für die, nicht nur Disco, sondern auch die Dance-Musik, auch für House, auch für Techno. wie dieser Song. Und alle haben gesagt, das ist der Sound der Zukunft. Auch David Bowie und Brian Eno in Berlin.
Ja, das stimmt. Das hat mir auch der David erzählt. Und dann hat der Brian das Lied gehört und gesagt, David, wir können aufhören, den Sound der Zukunft zu suchen, weil George Moroder hat das Lied mit I Feel Love schon gefunden.
Aber letztendlich war es ja nicht George Moroder, was natürlich irgendwie Bowie und Co. wahrscheinlich dann nicht wussten. Es ist zu denen nicht durchgedrungen, dass es eigentlich dieser nette Herr Eberhard Schöner war.
Da ist jetzt dann immer die Frage, ne? Wo liegt dann wie was das Urheberrecht? Also Eberhard Schöner hat ja den Moog zusammen mit dem Wedel an Giorgio Moroder vermietet. Aber er war schon ganz schön angepisst. In seiner Biografie heißt es, er war in New York und hat diesen I Feel Love Song gehört. Und hat gesagt, Moment mal, das ist ja irgendwie mein Moog-Sound. Und dann hat er erst gecheckt, dass der Robert Wedel dem Giorgio Moroder seine Sounds verkauft hat.
Was mich dann später auch ein bisschen verärgert hat, das muss ich wirklich sagen, das ist meine Sounds waren. Das heißt, ich hatte diese Monate, Jahre lang entwickelt. Und der Wedel, dieser Halunke, ging dahin und wusste natürlich, wie man die macht. Weil er hat sie ja letzten Endes technisch für mich realisiert. Und so wurden dann Welthits daraus, nicht von mir.
Also er hat Giorgio Moroder tatsächlich verklagt. Ein paar Jahre später, ja.
Okay. Nochmal zusammengefasst, Giorgio Moroder hat quasi über Eberhard Schöner Disco erfunden. Also ohne Moog wäre es nicht gegangen.
Kann man so sagen. Und das ist immer noch das Gleiche. Es ist nicht irgendein Moog, es ist immer noch das Modell, von dem wir von Anfang an reden, dass Eberhard Schöner in New York gekauft hat und mit nach Deutschland gebracht hat. Und dazu muss man sagen, jeder Moog, weil es ein analoges Instrument ist, klingt ein bisschen anders.
Mhm. Ich habe Moroder wieder getroffen und in Los Angeles irgendwann mal. Und dann sagt er, ja, weißt, ich habe ja meine ersten Erfolge deinetwegen. Das war dann schon sehr nett, dass er das nicht vergessen hat. Das war die ersten Erfolge wegen des Moog.
Lebt dieser Moog noch? Das Gerät noch? Steht es noch wo?
Ja, das steht noch wo. Das stand ganz lange bei Eberhard Schöner am Stadelberg in seinem Studio und er hat dann irgendwie die Lust dran verloren ein bisschen.
Eine Zeit lang habe ich nicht mehr wollen, weil ich sah das immer als Avantgarde-Instrument. Ich war ja nicht Rockmusiker oder kommerziell, also ich war Avantgarde und plötzlich merkte ich, dass der irgendwie in Popshows auftauchte, wo dann Leute so rumfummelten, da habe ich mir gedacht, nee, also das mache ich nicht jetzt, mache ich nicht mehr.
Der Purist spricht.
Ja.
Und dann, ja, okay, jetzt kommt die nächste Geschichte noch bitte. Jetzt kam auch irgendwie einer von irgendwelchen neuen Künstlerinnen, die wir auch kennen und hat nochmal was total Geiles draus gemacht.
Also wir wissen, dass der Moog Leute anzieht. Wir wissen das aus dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt erzählt haben. Und jetzt kommen wir wieder zu den Strömen, die wir...
Die Münchner Band, die wir irgendwie in der ersten Folge schon kennengelernt haben, diese zwei Elektroniker, gell?
Genau, Mario Schönhofer hat uns erklärt, wie der Moog funktioniert und Tobias Weber, die zwei sind Ströme und die sind bekannt dafür, dass sie ihre Konzerte an Synthesizern praktisch live spielen. Denn was man jetzt auch nochmal betonen muss, du hast keine Speicherfunktion. Mhm. Du musst den Sound designen, dann hast du ihn einmal, das machst du mit Minimaleinstellungen an Drehreglern und gesteckten Kabeln und dann hast du den Sound. Und du musst dich wirklich gut auskennen, wenn du sowas Ähnliches wiederherstellen willst. Die Ströme können das. Und wir sind jetzt 2018, 2019. Über eine gemeinsame Freundin nehmen die Kontakt zu Steffi und Eberhard Schöner auf, weil die unbedingt diesen Moog-Synthesizer mal sehen wollen.
Also quasi die neue Elektroniker-Generation will mal irgendwie beim großen Maestro vorbeigucken und sich dieses Ding in echt anschauen.
Und dann laden die ein nach Miesbach zum Stadelberg, wo das
so
Ding...
So wie dich auch, ne?
Ja, so wie mich auch, ja. Wie das Ding auch schon da war und John Lord war da auch ganz oft und waren die halt da und sitzen da am Kaffeetisch.
Dann haben wir gemeinsam Kaffee getrunken und uns sehr gut verstanden. Und nach nur eineinhalb Stunden haben er und seine Frau gesagt, sie sind jetzt dann eh mal zwei Wochen nicht da und da oben steht der Moog. Wenn wir wollen, dürfen wir hier sein und mit dem Moog arbeiten.
Und der Kühlschrank ist voll.
Und es war halt unglaublich. Also,
ihr habt die zum ersten Mal gesehen und dann sagen die, die Jungs sind cool.
Da ist der Schlüssel, da oben steht der Moog. Da hat auch schon das Ding mal, glaube ich, länger gewohnt in dem Studio. Und ja, wir waren wirklich völlig baff und also unglaublich dankbar.
Für uns war das, als wir da zum ersten Mal waren, das kann man nicht beschreiben. Also mit diesem alten Moog und auf dem Berg und alleine und alles, was dazugehört und wunderbar.
Kann ich mir vorstellen. Also es klingt echt wie so ein Musikertraum, wo man sich nicht vorstellen kann, dass er jemals wahr wird.
Also der Mario sagt, für mich gibt es eine Zeit vor dem Moog und nach dem Moog. Und die zwei, also die Ströme, die haben sich da in den zwei Wochen eine richtig gute Zeit gemacht und haben da ihr aktuelles Album aufgenommen. Und haben festgestellt, auch nach, ich weiß nicht, 50 Jahren oder was, das Gerät ist top in Ordnung und klingt super. Hier ist mal ein Song, den sie auf dem Moog komponiert haben.
Also das heißt, man kann den Moog jetzt auch in Clubs wie, keine Ahnung, den Berghain hören oder hier in München Bahnwetter Thiel oder so.
Genau. Und dieser Moog, von dem wir jetzt reden, du hast vorhin schon gefragt, wo ist denn der jetzt?
Ja.
Der steht jetzt im Deutschen Museum.
Ah.
Kannst morgen hingehen.
Wo auch hingehört. Ich meine, es ist ein total wichtiges Instrument der Musikgeschichte und der Technikgeschichte vor allem auch.
Und da gibt es eine Musikabteilung, kannst du ihn dir anschauen, da steht er. Und das war auch sehr nett, weil die haben sich dann natürlich befreundet, also Ströme und Eberhard Schöner. Und als es dann eine feierliche Übergabe gab im Deutschen Museum, haben die natürlich auch auf diesem Moog gespielt. Die Ströme waren mit dabei. 2019 wurde der feierlich übergeben und jetzt steht er da im Deutschen Museum.
Runde Geschichte, würde ich sagen.
Und wie man hört, auch Eberhard Schöner ist kein bisschen museal verstaubt. Der sprudelt und sprudelt und hat jetzt tatsächlich nochmal ein neues Stück geschrieben.
Mittlerweile habe ich ein Riesenprivileg. Ich bin alt. Eine Legende. Manchmal werde ich gefragt, ach, Sie leben noch? Und dann sage ich, ja, also schon steinalt, aber ich lebe noch. Sogar noch ganz gut mit Musik.
Okay, also Eberhard Schöner hat dir diese tolle Geschichte erzählt, an der wir jetzt teilhaben durften. Danke, Flo, dass du sie uns mitgebracht hast.
Es war mir eine große Freude. Ich muss mich noch bedanken bei den Strömen, weil die den Kontakt zu Eberhard Schöner hergestellt haben und natürlich bei Steffi Schöner und Eberhard Schöner für den tollen Empfang.
Und wir schauen uns demnächst alle den Moog-Synthesizer im Deutschen Museum an.
Genau, und wenn man ihn hören will, dann hört euch doch zum Beispiel mal Ströme 2, das Album an. Da ist er drauf.
Das war Die Sache ist die, der Podcast vom Zündfunk auf Bayern 2. Heute ging es um den Moog-Synthesizer von Eberhard Schöner und seinen großen Einfluss auf die Musikgeschichte, Teil 2 sozusagen. Ich bin Ann-Kathrin Mittelstraß, Reporter war Flo Scheirer, Ton und Technik Robin Ault, Sounddesign Dagmar Petrus, Redaktion Michael Bartle. Die Sache ist die ist eine Produktion des Zündfunks vom Bayerischen Rundfunk. Abonniert uns gern in der ARD Audiothek und schickt uns auch Feedback an zündfunk@br.de. Zündfunk mit UE. Und damit sage ich Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zu den Nachrichten haben wir hier auf Bayern 2 jetzt noch Zeit für noch mehr Moog-Musik. Es geht los mit Falling in Trance, das vorhin schon mal kurz angeklungen ist, Moog mit Black & Decker Effekt, Tölzer Knabenchor und Andy Summers von Police an der Gitarre 1977. Thank you. Falling in Trance von Eberhard Schöner mit einem fetten Beat drunter könnte man mit diesem Moog-Sound schon einen richtig guten Dance-Track basteln. Das hat Eberhard Schöners Sohn mit Why Don't You Answer 2009 gemacht, mit seinem LT Velvet Remix, Vocals Sting, Gitarre Andy Summers, Drums Kurt Kress.
Hello. That's 757-7470. Hello. It's Joe.
Why don't you answer?
Why Don't You Answer von Eberhard Schöner und Sting, klar, den erkennt man an den Vocals ja sofort. Aber Eberhard Schöner ist 1977 und 78 ja mit der kompletten Police-Besetzung auf Tour gegangen. Dazu natürlich der Moog, Orchester, ein Pantomime, eine fette Lasershow und manchmal auch der Tölzer Knabenchor. Hier mal ein Track vom Album Video Magic, Code Word Elvis.
Heidi is wanting to green eyes and blonde hair. And sometimes I feel alone. I love action movies. I love racing sports.
Eberhard Schöner wieder mit Sting an den Vocals und zum Abschluss nochmal ein Track, in dem man den Moog 3P richtig gut hören kann und den Ströme bei Eberhard Schöner am Stadelberg aufgenommen haben. Es ist doch erstaunlich, wie gut dieser Moog nach all den Jahren noch klingt. Hier sind Ströme mit Es ist Zeit.